SWR aktuell Kontext.
Auch der Tod bringt Leben in eine Familie. Erbstreitigkeiten. Zitat des Aphoristikers Gerhard Uhlenbruck. Und da ist was dran, denn wenn es um Vererben und Erben geht, wird häufig unerbittlich gekämpft. Aber muss das so sein? Wie kann Erben und Vererben gerecht werden für alle? Darum geht es jetzt in SWR aktuell Kontext mit Marion Theiss. Das Häuschen der Tante, die Firma der Eltern, Geldbeträge auf dem Konto. Laut Erbschaftssteuerstatistik wurden in Deutschland 2024 Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen mit einem Gesamtwert von rund 113 Milliarden Euro steuerlich erfasst. Das Erbe ist hierzulande genauso ungleich verteilt wie das Vermögen. Manche Menschen bekommen sehr viel, andere gehen dagegen komplett leer aus oder müssen sogar noch Schulden übernehmen, wenn sie ihr Erbe nicht ausschlagen. Unter anderem die SPD findet die aktuelle Situation ungerecht und hat deswegen vor kurzem einen Reformvorschlag für die Erbschaftssteuer gemacht. Er sieht vor, größere Erbschaften mehr zu besteuern. Die Union lehnt das ab. Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion fasst den Status quo zusammen.
Wie viel Geld wird in Deutschland pro Jahr vererbt?
Wissenschaftler schätzen den Betrag auf bis zu 400 Milliarden Euro. Ganz genau wissen wir es nicht, denn die meisten Erbfälle finden innerhalb von Familien statt. Sie werden nur erfasst, wenn sie steuerpflichtig sind. Viele Erbschaften und Schenkungen sind aber steuerfrei, weil es hohe Freibeträge gibt. Ehe- und Lebenspartner können einander zum Beispiel alle 10 Jahre bis zu 500.000 Euro steuerfrei schenken. Auch bei einem Erbe gilt dieser Freibetrag. Für Kinder und Stiefkinder liegt er bei 400.000 Euro, für Eltern und Großeltern bei 100.000 Euro. Die meisten Erbschaften liegen weit unterhalb dieser Freibeträge, im Mittel bei wenigen 10.000 Euro. Auch Vermögen, das an steuerlich begünstigte Organisationen übertragen wird, wird nicht erfasst. Das sind zum Beispiel Erbschaften und Schenkungen, die an Kirchen, Parteien oder gemeinnützige Organisationen gehen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass die Hälfte der Privatvermögen hierzulande inzwischen geerbt sind und nicht selbst erarbeitet wurden.
Wie viel Geld verdient der Staat an Erbschaften?
Nur in wenigen Fällen wird Erbschaftssteuer fällig und die Einnahmen können von Jahr zu Jahr schwanken. Das Statistische Bundesamt hat für 2024 festgehalten, dass ein Vermögen von insgesamt mehr als 113 Milliarden Euro übertragen wurde durch Erbschaften und Schenkungen. Der deutsche Staat hat dadurch insgesamt 10 Milliarden Euro eingenommen. Auch die statistischen Landesämter erheben diese Daten. Rheinland-Pfalz kam im Jahr 2024 auf Einnahmen von fast 0,7 Milliarden Euro durch Erbschaften und Schenkungen. Baden-Württemberg hat im selben Jahr 1,1 Milliarden Euro an den entsprechenden Steuern eingenommen.
Welche Regeln gelten für das Erben in Familien?
Das Erbrecht ist kompliziert, aber vereinfacht gesagt gilt für Bürgerinnen und Bürger, wer zu Lebzeiten ein Testament aufsetzt oder mit seinem Partner einen Ehevertrag geschlossen hat, bestimmt größtenteils selbst, wer das Vermögen erbt. Nahe Angehörige haben aber Anspruch auf einen Pflichtteil. Liegt kein gültiges Testament und kein Erbvertrag vor, gilt die gesetzliche Erbfolge nach dem Verwandtschaftsverhältnis. Zuerst erben Kinder und Enkel, danach andere direkte Verwandte wie Geschwister, Neffen und Nichten. Neben den Verwandten erbt auch ein Ehepartner. Der Anteil hängt vom Güterstand der Eheleute ab und davon, wie viele erbberechtigte Verwandte es gibt. Gehört auch ein Haus oder eine Wohnung zum Nachlass, können alle Erben zu Miteigentümern werden. Dann entsteht eine Erbengemeinschaft, in der alle gemeinsam entscheiden müssen, was mit der Immobilie passiert. Gibt es keine gesetzlichen Erben oder schlagen sie die Erbschaft aus, erbt der Staat. In der Regel das Bundesland, wo der Verstorbene zuletzt gewohnt hat.
Welche Regeln gelten für Firmenerbschaften?
In Deutschland wird vererbtes Unternehmensvermögen grundsätzlich milde besteuert, mit dem Ziel, dass der Betrieb bestehen bleibt und damit auch Arbeitsplätze gesichert werden. Das ist an verschiedene Auflagen gebunden, zum Beispiel, dass Erben das Unternehmen für mindestens 5 Jahre behalten müssen. Bei einem Verstoß gegen die Auflagen muss Erbschafts- oder Schenkungssteuer nachbezahlt werden. Kritiker der Steuerprivilegien sagen aber, über Sonderregelungen können Unternehmensvermögen praktisch unbegrenzt, weitestgehend steuerfrei übertragen werden, bis in den Milliardenbereich. Um diese Privilegien geht es auch bei einem aktuellen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Verband der Familienunternehmer geht davon aus, dass von den insgesamt etwa 3,2 Millionen Unternehmen in Deutschland mehr als 90% familiengeführt sind. Von geschätzt etwa 38.000 Firmenübergaben pro Jahr fänden bis zu 35.000 innerhalb einer Familie statt, über ein Erbe.
So läuft das in Deutschland mit dem Erben und Vererben. Jutta Kaiser war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Über Geld spricht man nicht. Den Spruch kennen Sie. Doch es ist besser, über Geld zu sprechen, bevor es zu spät ist. Denn der Nachlass sollte geregelt sein. Schwierig beim Erben wird's nämlich immer dann, wenn nichts geregelt ist. Klar gibt es eine gesetzliche Erbfolge. Aber ob die immer so im Sinne des Verstorbenen ist, ist fraglich. Rechtsanwältin Karina Matulic-Nep hat gemeinsam mit Kollegen eine Kanzlei in Villingen-Schwenningen und ist im Erbrecht tätig. Mein Kollege Bernhard Seiler hat mit ihr gesprochen und wollte als erstes wissen, wenn der Vater einer Familie überraschend stirbt und Frau und Kinder hinterlässt und dazu noch ein Haus, an wen geht das, wenn es kein Testament gibt?
Wie Sie richtig gesagt haben, gibt es ja die gesetzliche Erbfolge. Und dann muss man natürlich schauen, in welchem Güterstand die Familie oder die Ehegatten gelebt haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil danach bestimmt sich einfach der Erbteil des Ehegatten, des Überlebenden. Das heißt, wenn wir jetzt vom gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft ausgehen, wäre es so, dass die Hälfte des Nachlasses an die Ehefrau gehen würde und die andere Hälfte an die Kinder zu gleichen Teilen jeweils.
Wenn ich jetzt ein Testament mache, dann kann ich ja darin vieles nach meinen Wünschen festlegen, so wie ich das gerne hätte. Aber komplett tun, was ich will, kann ich ja auch nicht. Wo sind denn da die Grenzen?
Das ist richtig. Mittels eines Testaments oder eines Erbvertrags bzw. einer anwaltigen Verfügung von Todeswegen kann man natürlich regeln, wer der Erbe nach einem werden soll. Jedoch kriegt man damit nicht den Pflichtteil weg. Gesetzlich stehen dem Ehegatten und den Kindern jeweils ein Pflichtteil zu in Höhe des gesetzlichen Erbteils.
Das heißt also, einen gewissen Anteil kriegt er auf jeden Fall, aber ich habe schon im Testament einen Gestaltungsspielraum. Kommen wir zum Beispiel jetzt mal zum Klassiker Hausvererben. Einige überschreiben ja die Immobilie auch schon vor ihrem Tod an diejenigen, die sie dann später ohnehin geerbt hätten. Wann ist denn sowas sinnvoll?
Es gibt zwei Anwendungsfälle, die in der Praxis sehr oft vorkommen. A ist eben, wenn sehr viel Vermögen vorhanden ist und man natürlich steueroptimiert übertragen möchte. Es gibt Steuerbefreiungen, die betragen 400.000 pro Kind und 500.000 pro Ehegatten. Und diese sind alle 10 Jahre möglich. Wenn man natürlich Vermögen hat, das darüber hinausgeht, sollten diese dann auch eben entsprechend ausgenutzt werden, sodass natürlich die Übertragungen zu Lebzeiten sinnvoll sind. Die andere Möglichkeit bzw. der andere Anwendungsfall ist eben, wenn man die Immobilie vor dem Zugriff der Sozialbehörde schützen möchte, wenn man doch da mal im Alter pflegebedürftig wird. Das ist dann der Fall, wenn viele sich darüber anfangen, Gedanken zu machen, dass es doch auf die Kinder übertragen werden sollte. Wobei auch hier natürlich die 10-Jahres-Frist gilt, sodass die Sozialbehörde innerhalb von 10 Jahren, wenn es wegbeschenkt wird, darauf zugreifen könnte. Es bedarf daher einer Gestaltung, wie das verhindert wird oder zumindest größtenteils verhindert wird.
400.000 oder 500.000 Euro, das ist eine Menge Geld und das alle 10 Jahre. In den meisten Familien wird kein so großes Vermögen vererbt. Da gibt es dann vielleicht eine alte Kommode oder etwas Schmuck. Wie geht man denn dabei vor, dass man das möglichst stressfrei vererbt?
Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man in der gesamten Familie zusammensitzt und sich über das Testament und die Erbfolge unterhält, sodass alle einbezogen sind und Einigkeit besteht. Ja, in dem Rahmen könnte man auch einen Erbvertrag aufsetzen, an dem wären soweit auch die Ehegatten und die Kinder beteiligt, sodass jeder seine Zustimmung zu der Aufteilung nach dem Tod abgibt. Die andere Möglichkeit an der Stelle wäre natürlich ein Nachlassverwalter, der ganz konkrete Aufgaben an die Hand bekommt beziehungsweise einen Verteilungsschlüssel an die Hand bekommt, wie das Vermögen verteilt werden soll und der das dann entsprechend im Testament beziehungsweise in testamentarischen Anordnungen umsetzt.
Man kann ja, wenn es dumm kommt, auch einen Berg Schulden erben. Was passiert denn dann?
Das ist richtig. Auch das ist natürlich möglich. Der Erbe tritt nämlich jeweils in die Rechte und Pflichten des Erblassers ein. Und wenn noch Schulden vorhanden sind, so erbt er diese. Es gibt die Möglichkeit der Ausschlagung. Diese muss gegenüber dem Nachlassgericht erklärt werden. Und damit schlägt man die Erbenstellung aus, sodass natürlich auch die Schulden nicht übergehen. Es gibt auch hier die Möglichkeit der Nachlassverwaltung. Die setzt aber voraus, dass zumindest ein gewisses Maß an Vermögen vorhanden ist und nicht nur Schulden. Sollte man aber die Ausschlagungsfrist verpasst haben und es gibt keine Möglichkeit zur Anfechtung der Erbschaftsannahme, so besteht noch immer die Möglichkeit, der Nachlassinsolvenz oder aber dann sollte die Nachlassinsolvenz abgelehnt worden sein, der Dürftigkeitseinrede, sodass natürlich die Haftung sich auf den Nachlass beschränkt.
Also gewisse Möglichkeiten, da rauszukommen, gibt es dann schon noch. Nun spricht man ja grundsätzlich über Geld nicht so gerne und über den Tod erst recht nicht. Welchen Tipp haben Sie denn, um möglichst entspannt über diese unangenehmen, aber zweifelsohne wichtigen Themen zu sprechen?
Aus der Praxis kann ich sagen, dass es natürlich ein unangenehmes Thema ist und die Menschen sich sehr viel Zeit lassen, um damit zu beginnen. Desto früher man damit anfängt, desto schneller hat man sie hinter sich und man hat die Sicherheit, dass dann alles so läuft, wie man es eigentlich möchte. Wichtig ist aber dabei aus meiner Sicht, dass auch ein Testament keine 20 Jahre durchhält. Personen verändern sich, Lebenssituationen verändern sich. Man sollte auf jeden Fall alle 3 bis 5 Jahre über das Testament mal drüber schauen lassen. So hat man jedoch die Sicherheit, dass nach dem eigenen Ableben alle, die man beteiligen möchte, auch per Nachlass beteiligt werden.
Die Rechtsanwältin Karina Matulitsch-Schneep. Sie ist im Erbrecht tätig. Erben und Vererben, wie funktioniert das gerechter für alle? Darum geht es bei uns. Und ich hatte es schon gesagt, die Erbschaftssteuer sorgt gerade in der Politik für Zoff. Wie ist das eigentlich mit der Erbschaftssteuer in Frankreich, in Großbritannien und den USA?
In Frankreich kassiert der Staat bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer insgesamt viel stärker ab als in Deutschland. Ausnahme sind Erbschaften zwischen Eheleuten oder innerhalb einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Hier müssen keine Steuern gezahlt werden. Wenn dann aber die Kinder von ihren Eltern erben, gibt es nur noch einen Freibetrag von 100.000 Euro pro Kind und Elternteil. In Deutschland ist der Betrag mit 400.000 Euro gleich 4-mal so hoch. Bei den Enkeln, deren Eltern noch leben, ist der Unterschied noch größer. Hier liegt der Freibetrag in Frankreich gerade mal bei knapp 1.600 Euro. In Deutschland mit 200.000 Euro bei mehr als dem Hundertfachen. Wenn die Freibeträge überschritten werden, geht es auch mit den Steuersätzen in Frankreich schnell nach oben. Der Spitzensteuersatz der Erbschaftssteuer für Kinder liegt bei 45% ab einer Erbschaft von 1,9 Millionen Euro. Für den gleichen Betrag liegt der Steuersatz in Deutschland mit 15% bei nur einem Drittel davon. Schenkungen werden in Frankreich erst nach 15 Jahren nicht mehr auf die Erbschaftssteuer angerechnet. Kai Rienecker, Paris.
In Großbritannien fällt eine Erbschaftssteuer von 40% auf Eigentum, Besitz und Vermögen eines Verstorbenen an, ab einem Schwellenwert von 325.000 Pfund, umgerechnet rund 375.000 Euro, sofern nicht an einen Ehe- oder Lebenspartner vererbt wird. Laut der konservativen Denkfabrik Tax Foundation hat das Vereinigte Königreich damit den vierthöchsten Erbschaftssteuersatz der Welt. Der wird jedoch nur von einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung gezahlt. Im Steuerjahr 2022/23 führten gerade einmal 4,6% der registrierten Todesfälle zu Erbschaftssteuerverbindlichkeiten. Trotzdem kassierte der Staat in dem Jahr insgesamt 6,7 Milliarden Pfund. Landwirtschaftsbetriebe sind weitgehend von der Erbschaftssteuer befreit, um die wirtschaftliche Rentabilität zu erhalten. Große Kontroversen löste die Labour-Regierung deshalb aus, als Schatzkanzlerin Rachel Reeves Ende 2024 erklärte, die Befreiungsgrenze für landwirtschaftliche Vermögenswerte über 1 Million Pfund zu beenden. Nach heftigen Protesten wurde der Schwellenwert auf 2,5 Millionen Pfund angehoben. Kritik gibt es auch immer wieder daran, dass die Königsfamilie in den 1990er Jahren eine Absprache traf, die sie von der Erbschaftssteuer befreit. Als die Königin Mutter 2002 Königin Elisabeth einen Nachlass von geschätzt 50 Millionen Pfund, darunter Kunstwerke, Juwelen, Antiquitäten und Rennpferde, vererbte, gingen dem Staat schätzungsweise 20 Millionen Pfund Erbschaftssteuer durch die Lappen. Auch König Charles zahlte nach dem Tod von Königin Elisabeth keine Erbschaftssteuer. Gabi Biesinger, London.
Die USA haben eine relativ hohe Erbschaftssteuer, aber die betrifft nur sehr wenige, sehr reiche Menschen. Besteuert wird hier immer der gesamte Nachlass, nicht der einzelne Erbe, und der Freibetrag liegt bei 15 Millionen US-Dollar pro Person, also ungefähr 30 Mal höher als in Deutschland. Und nur was drüber liegt, wird dann besteuert mit bis zu 40%. Erbschaftssteuer ist hier also ein Luxusproblem für Superreiche. Und das ist so, weil die Kultur eine andere ist. In Deutschland ist die Erbschaftssteuer ja Teil des Sozialstaates, soll also Vermögen umverteilen, der Chancengleichheit dienen und verhindern, dass einige wenige besonders viel Vermögen ansammeln. Und hier in den USA dominiert dagegen der Mythos vom Self-Made-Erfolg und vom Familienvermögen, das geschützt werden muss, Todessteuer wird die Erbschaftssteuer hier von den Konservativen und Wirtschaftsliberalen genannt. Die verstehen das als Eingriff in die Eigentumsrechte. Und wenn man das jahrhundertelang so macht, dann hat das Konsequenzen. Nur 20% der Menschen in den USA haben überhaupt schon mal eine höhere Summe geerbt, während das ja in Deutschland ein viel breiteres Phänomen ist als hier in den Vereinigten Staaten.
Sie hören SWR aktuell Kontext. Erben ist schon deshalb fast immer ein belastendes Thema, weil es ja bedeutet, dass ein Mensch gestorben ist, mit dem man mehr oder weniger eng verbunden war. Es geht darum, das zu verteilen, was der oder die Verstorbene zurückgelassen hat. Und genau das kann Streit und schwere Krisen auslösen und am Ende sogar ganze Familien für immer spalten. Warum das Erben eine so große emotionale Sprengkraft hat, darüber hat mein Kollege Bernhard Seiler mit der Psychologin Julia Scharnhorst gesprochen. Und er meinte, dass es die meisten Konflikte wohl gibt, wenn Eltern gestorben sind und mehrere Kinder da sind. Und er wollte wissen, wie kann sich das für die Betroffenen anfühlen, wenn sie vielleicht zum ersten Mal das Testament der Eltern sehen?
Man ist natürlich erstmal sowieso in einer Schocksituation, nicht? Die Eltern sind kürzlich verstorben oder zumindest ein Elternteil. Es gibt dann häufig unterschiedliche Erwartungshaltungen, weil gerade Kinder häufig vermuten, im Testament müsste jetzt auch sowas wie eine letzte Botschaft drinstecken. Also das ist dann häufig sehr emotional besetzt. Nicht? Haben meine Eltern mich gesehen? Haben sie mich gemocht? Haben sie mich vielleicht mehr gemocht als meine Geschwister? Ist das anerkannt worden, dass ich mich so gekümmert habe um die Eltern oder nicht? Also da wird ganz viel Emotionales vermutet und gesehen, während ein Testament ja eigentlich erstmal ein juristisches Dokument ist und auch von vielen Vererbenden so aufgesetzt wird, einfach um juristisch Klarheit zu schaffen. Und da prallen dann so ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen auch aufeinander.
Sie sagen es, das ist natürlich ein Thema, was auch mit starken Emotionen verbunden ist. Die einen werden dann vielleicht wie in so einer Art Schockstarre erstmal da stehen. Bei den anderen kommt es vielleicht zu heftigen Reaktionen. Wie kann man sich diese unterschiedlichen Reaktionen erklären?
Das ist jetzt häufig natürlich auch eine Enttäuschung, die so ja auch eine alte Enttäuschung sein kann, weil wir ja letztendlich so das gesamte Verhältnis, das wir im Laufe des Lebens zu unseren Eltern hatten, da so ein bisschen auf den Probestand gestellt sehen. Und das ist nun mal eine sehr, sehr enge Verbindung, auch wenn die mit Erwachsenenzeit vielleicht sich ein bisschen löst. Von daher kann es sein, dass man enttäuscht ist von den Eltern oder auch wütend auf die Eltern oder auch wütend auf die Geschwister. Warum kriegt der oder die jetzt eigentlich genauso viel wie ich? Ich habe mich doch viel mehr gekümmert. Dann kommt da auch sowas wie Wut und Zorn und Ärger und vielleicht auch Neid mit hoch.
Jetzt sind die meisten Menschen ja schon länger erwachsen, wenn sie von den Eltern erben. Da könnte man ja erwarten, dass sie schon mal über ihre Kindheit und ihre Rolle in der Familie nachgedacht haben, dass da ein gewisser Reflexionsprozess stattgefunden hat. Macht denn diese Selbstreflexion dann einen Unterschied, wenn man auf die möglichen Erbstreitigkeiten guckt?
Ja, wenn man das getan hat, sicherlich, weil man das dann ein bisschen besser trennen kann. Nicht diesen emotionalen Anteil und diese Botschaft, die da drin steckt, von den wirklich rein rechtlichen Regelungen. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen das eben nicht tun, sondern relativ unreflektiert so alte Muster mit sich rumtragen. Und das ist dann eben auch so ein bisschen der Schock, dass da keine Klärung mehr möglich ist. Weil Testament heißt ja auch wirklich, es ist jetzt vorbei, man kann da nicht mehr miteinander sprechen. Das war jetzt die letzte Aussage sozusagen der Eltern auch zu dem Verhältnis, das man zueinander hatte. Und dann bleibt man da sitzen und kann jetzt nicht mehr klären, was da vielleicht mal war und ob man doch lieb gehabt wurde oder nicht. Das ist ja schmerzhaft auch.
Die Psychologin Julia Scharnhorst im Gespräch mit Bernhard Seiler. Und er hat auch mit Robin Morgenstern gesprochen. Dieser ist Landesvorsitzender der Familienunternehmer in Baden-Württemberg und geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender der Morgenstern AG, einem IT-Dienstleister mit Sitz in Reutlingen. Und jetzt ist es ja so, wir haben es schon gesagt, die Vorschläge der Sozialdemokraten sehen vor, dass Unternehmen bei der Übergabe an die nächste Generation künftig stärker belastet werden sollen als bisher.
Was sagen Sie denn zu diesem Vorstoß der SPD?
Naja, der Vorstoß kommt natürlich gerade zu Unzeiten. Ja. Also zum einen haben wir natürlich wirtschaftliche Herausforderungen momentan in Baden-Württemberg speziell. Und der Vorstoß, dass jetzt die mittelständischen und vor allem die Familienunternehmer noch stärker belastet werden, ist momentan sehr, sehr unglücklich. Ich sage Ihnen auch gern, warum. Es wird ja diskutiert, dass die Erbschaftssteuer auch auf Betriebsvermögen jetzt ausgeweitet wird. Das sorgt natürlich dafür, dass wir im Familienunternehmerbereich massive Einschränkungen haben werden. Also sprich, was Investitionen betrifft, was Wachstum betrifft, was Arbeitsplätze betrifft. Weil Betriebsvermögen eben nicht Cash auf der Bank liegt, sondern in der Regel in Maschinen, Gebäuden, Patenten, Lager verarbeitet sind und die helfen quasi, ich sag mal, das Unternehmen überhaupt wirtschaftlich zu machen.
Die SPD macht ja geltend bei ihrem Vorstoß, dass sie mehr Gerechtigkeit schaffen will. Ist es denn, so wie es jetzt ist, gerecht, dass große Unternehmensvermögen kaum belastet werden beim Generationenübergang?
Ja, weil am Ende des Tages die Gerechtigkeit ja auch in der Form sich widerspiegelt, dass Vererben ja nicht bedeutet, also Betriebsvermögen vererben, Unternehmen vererben, bedeutet ja auch Verantwortung. Verantwortung, die die Unternehmerinnen und Unternehmer haben gegenüber ihren Mitarbeitern, gegenüber der Ausbildung, gegenüber dem Standort. Sie haben natürlich auch Bedingungen, an die natürlich diese relativ wenig belastende Steuer Stand heute zumindest sich anschließt, und zwar, dass wir einfach die Unternehmen auch weiterführen und nicht zu Geld machen, sondern weiterführen, die Arbeitsplätze erhalten und natürlich auch im Eigentum behalten. Und das, ja, das ist eigentlich die Gerechtigkeit, denn wir sorgen dafür natürlich dadurch, dass das Land stabil bleibt und die Unternehmen stabil bleiben.
Wenn es nun zu einer Reform kommen sollte und da auch eine höhere Belastung von Unternehmen beim Generationenübergang vorgesehen ist, wie würde Sie das denn und Ihr Unternehmen konkret treffen? Können Sie dazu was sagen?
Also wir haben ja zwei Herausforderungen. Einmal, wie schon angesprochen, dass die Steuer muss ja bezahlt werden. Das heißt also, ich brauche liquide Mittel, um diese Steuerbelastung auszugleichen. Diese liquiden Mittel sind eben nicht verfügbar in der Regel bei den Unternehmen, weil es liegt nicht auf der Bank das Geld, das versteuert werden muss, sondern es muss erwirtschaftet werden, beziehungsweise es muss eventuell auch Dinge verkauft werden, Investitionen gestoppt werden, um die Steuerlast dann auch auszugleichen. Das wiederum hat zur Folge, dass natürlich viele auch vor allem Nachfolger sich die Frage stellen, will ich das denn überhaupt oder ist mir sowieso die Verantwortung zu groß und dann noch die Belastung zu hoch, kann dann zur Konsequenz haben, dass wir auch einfach die nächste Generation verlieren, beziehungsweise dass Unternehmen, Familienunternehmen verkauft werden müssen oder verkauft werden an Investoren, in der Regel im Ausland oder Private Equities, mit der Konsequenz, dass auch Unternehmen, einfach Familienunternehmen, Mittelständler aus dem Markt verschwinden. Und das hat dann schon tiefgreifende Konsequenzen für Baden-Württemberg.
Robin Morgenstern, er ist Landesvorsitzender der Familienunternehmer in Baden-Württemberg. Das Interview hat mein Kollege Bernhard Zeiler geführt. Und das war SWR Aktuell Kontext: Erben und Vererben. Wie geht es gerechter für alle? Danke fürs Zuhören, sagt Marion Theis.